to rely on. I'm talking about my way and truth and life. You're saying that you cannot trust in someone in the sky. You're asking me for something to rely on. I'm talking about the light that I have found. You're saying that I'm caught up in a mystery, losing ground. But it's you who's looking for. Shepherd guiding me. You're saying that might be a help for others, but you're not a sheep.
But it's you who's looking for some hope, and it's you who's feeling lost and down, and it's you who's searching for the answers once again.
Ich hatte den Eindruck, nein, ich muss anders anfangen. Vielleicht fragt ihr euch manchmal, wie kommt Gerd eigentlich zu den Predigtthemen? Denn in evangelischen Kirchen, da gibt es ja einen Plan, nach dem jeden Sonntag gepredigt wird. Wie kommt Gerd eigentlich dazu? Ich sage euch, es sind drei Quellen, aus denen meine Gedanken sich speisen. Die eine ist die Bibel. Stellt euch vor, als Überraschung. Natürlich die Bibel. Die andere, das seid ihr. Gespräche, die ich mit euch führe, Fragen, die aufkommen, Dinge, die mir auffallen. Und das dritte bin natürlich ich selbst. Ich habe ja auch ein Leben, das sich reflektiert an dem, was Gott sagt. Das versucht sich auszurichten an Gott, das versucht sich auf Gott zu verlassen und so weiter. So komme ich auf die Predigtthemen. So, und ein Predigtthema, letztes Jahr Pfingsten, vielleicht erinnert ihr euch, die da waren, die Älteren werden sich erinnern, wie man sagt, die da waren an Pfingsten. Ich hatte hier, das hatte das Gottesdienstteam aufgebaut, ein Surfsegel und ein Stand-up-Paddling-Brett. Wisst ihr noch? Und die Frage an Pfingsten war, wie gehst du durch dein Leben? Paddelst du oder segelst du? Erinnert ihr euch? Die nicht da waren, werden sich nicht erinnern, natürlich nicht. Die Frage war bei Pfingsten, der Heilige Geist wird ja als Luft, als Hauch, als Atem, als Wind dargestellt in der Bibel. Und wenn der Heilige Geist weht, dann ist es wichtig, dass du in diesem Wind lebst, denn dann kannst du segeln. Ansonsten musst du paddeln in deinem Leben. Mir scheint, dass diese Predigt von vielen Leuten hier missverstanden wurde. Und das muss ich aufklären. Viele Leute scheinen zu denken, dass ich sagen wollte, werde Christ, vertraue dein Leben Jesus an, dem Heiligen Geist an und er gibt dir Rückenwind für dein Leben. Wenn du das nicht tust, dann musst du selber paddeln. Also so nach dem Motto Christ sein, Christ werden als Patentrezept, werde Christ und du hast Rückenwind oder Aufwind, wie auch immer. Ansonsten musst du selber paddeln. Das habe ich nicht gemeint. Das sage ich deswegen, weil ich bei manchen Leuten auch eine gewisse Enttäuschung spüre im Miteinander mit Gott, im Leben als Christ, dass sie das Gefühl haben, so, nun habe ich quasi gesagt, hier bin ich, Heiliger Geist, weh in meine Segel und nun bläst der Wind nicht. Er bläst einfach nicht. Das ist doch Käse. Also was hat Gerd denn da erzählt letztes Jahr? Und ich weiß nicht, wie es euch an sich geht. Ich habe das von manchen gehört. Aber wer von euch hatte schon mal das Gefühl, das frage ich jetzt mal tatsächlich per Handzeichen, frage ich, wer von euch hatte schon mal das Gefühl, ich bin wirklich Christ, ich lebe als Christ, ich brauche jetzt Rückenwind von Gott, vom Heiligen Geist, aber ich kriege ihn nicht. Wer kennt das? Eine ganze Menge. Das ist doch ein Jammer, oder? Und darum könnte man eigentlich sagen, auf Gott ist kein Verlass. Schüttel nicht allzu schnell den Kopf. Natürlich, Stefan hat hier eine Mordsprovokation angedeutet. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch erfüllen kann, so nach dem Motto, auf Stefan ist kein Verlass, der kündigt was an. Mal gucken, auf Gott ist kein Verlass. Ich sag mal so, naja, zumindest tut er nicht, was man ihm sagt. Nicht zu dem Zeitpunkt, an dem man es zu ihm sagt. Also Gott, man könnte auch anders sagen, Gott funktioniert nicht besonders gut. Man könnte fast das Gefühl haben, der hat einen Wackelkontakt. Ja, so eine Maschine, die mal geht sie, dann erzählen Leute, meine Küchenmaschine hat mal funktioniert. Ne? Jo, toll, Mensch, siehste, Siemens ist doch gut. Und andermal muss man sagen, ja, ich habe angeschaltet, ausgeschaltet und dann ging es nicht. Und dann mitten in der Nacht lag ich im Bett, plötzlich Rumoren aus der Küche, geht die Küchenmaschine an. Was ist das? Weißt du, tut, was sie will und wann sie es will. So, also auf Gott ist kein Verlass, zumindest tut er nicht, was man ihm sagt. Mir ist in der Vorbereitung ein Bibeltext eingefallen, den ich mir ungefähr 2 Tage lang auf unterschiedlichste Art und Weise angesehen habe. Ein ganz bekannter Text. Ich hatte mal Zeit letzte Woche. Es war richtig gut. Ich habe wirklich 2 Tage mir ein und denselben Bibeltext durch den Kopf gehen lassen und in der Bibel gelesen. Und in allen möglichen Bibeln nachgelesen. Es ist der berühmte Psalm 37. Und ich möchte daran etwas zeigen, ich werde noch mehr aus diesem Psalm zeigen, was hier manchmal mit uns passiert. Woher kommt dieses Gefühl, dass auf Gott kein Verlass ist? Woher kommt das Gefühl? Du hast gleich mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Ja, ich werde das auch aufklären, keine Sorge. Also wir gehen nicht nach Hause mit dem Denken, auf Gott ist wirklich kein Verlass. So, keine Sorge. Aber sagen wir mal haarscharf. Aber man könnte, ja, ihr Lieben, nehmen wir es bitte ernst. Wie viele von uns leiden darunter tatsächlich, dass Gott nicht funktioniert, so wie wir es wollen, in ihrem Leben? Da glaube ich, da lebe ich im Ernst. Ich will jetzt mal den Humorfaktor da ganz rausnehmen und sagen, wie viele von uns leiden unter diesem Gefühl, ich bete, ich hoffe, es passiert nichts. Hier habe ich diesen Bibeltext und habe bewusst ihn überschrieben mit, was in der Bibel steht. Das ist die Luther-Übersetzung 2017. Da steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das steht in der Bibel. Da muss man sagen, ja hallo, ne? Tue ich denn Unrecht, indem ich mich darauf verlasse? Oder? Steht doch da. oder nicht? Könnte ich nicht Amen sagen und geh nach Hause, lebe damit, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und ihr sagt, okay, ich gehe nach Hause und nächsten Sonntag erzählen wir, was unser Herz sich gewünscht hat und dann schmeißen wir das mal alles zusammen, das Gott uns gegeben hat. Oder wir geben ihm meinetwegen auch einen Monat Zeit, ja, bis er es uns gegeben hat. Könnte man nicht so vorgehen? Ohne Witz, ich erwarte eine Reaktion aus der Gemeinde jetzt. Könnte man nicht so vorgehen? Warum denn nicht? Und manche sagen, nee. Warum denn nicht? Steht doch da, man muss doch auch mal sagen, also, so steht es da, lieber Gott, jetzt halte dich dran. Ich will mich auf dich verlassen. Okay, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das steht in der Bibel. Was lesen wir eigentlich, wenn wir Bibel lesen? Ich fürchte, wir lesen Folgendes. Der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Also wir schlagen die Bibel zu und sagen, aha, da steht, der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Herr, ich wünsche mir von Herzen ein Wohnmobil. Und zack, steht vorne auf dem Parkplatz, erster Parkplatz, ein Wohnmobil. Ist heute so, habe ich mir gestern Abend gewünscht. Nein, wem gehört das eigentlich? Ist nicht meins. Nein, es ist nicht meins. Ja, aber mach nochmal zurück, Mayra. Bitte, da steht, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das steht da. Wir lesen, der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist die Lutherbibel. Das ist unsere Übersetzung, wir so. Also, das ist die wir so Übersetzung. Geht weiter. Eine andere Übersetzung ist die Gute Nachricht Bibel. Die gibt und macht uns noch mehr falsche Hoffnungen. Da steht, suche dein Glück beim Herrn, er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Das steht da wirklich in der Gute-Nachricht-Bibel. Das ist die Übersetzung. Suche dein Glück beim Herrn, er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Kann man es irgendjemandem verdenken, dass er das, wenn er die Bibel zuschlägt, aber folgendermaßen im Kopf behält? Mayra, klick. Der Herr wird dir jeden Wunsch erfüllen und dich glücklich machen. Vielleicht ist das auch letztes Jahr Pfingsten rübergekommen. Der Herr wird dir jederzeit und stets Rückenwind geben. Du musst nur an Jesus glauben, an Gott glauben, er wird dir jederzeit und stets Rückenwind geben. Wir machen mal weiter in dem Text. Jetzt kommt ein ganz berühmter, es ist nämlich Psalm 37, ist einer der berühmtesten und bekanntesten Psalmen. Es steht dort tatsächlich, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Dieser Psalm hat die Christenheit, vor allem die evangelische Christenheit, extrem geprägt. Dadurch, dass Paul Gerhardt eines der legendärsten Lieder daraus gedichtet hat. Befiehl du deine Wege. Und was dein Herz kränkt, also kränkt heißt, dein Herz bewegt, belastet, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. So, das haben wir gelesen, steht in der Bibel. Wir klappen die Bibel zu. Was wir lesen ist, lass Gott mal machen. Er sorgt dafür, dass alles gut wird und wird dir zu deinem Recht verhelfen. Also seien wir mal ehrlich, wie oft haben wir das im Kopf? Natürlich kennen wir, befiehl du deine Wege, aber wie oft haben wir in unserer persönlichen Herzenstheologie diese Lesart eigentlich? Und die funktioniert natürlich nicht. Sie funktioniert nicht. Wir merken, wenn ich so lebe und so glaube, dann läuft das, funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Man könnte sagen, schade, das ist ja schade. Was soll man denn als Alternative sagen? Ich finde das manchmal hochfrustrierend, wenn Leute dann sagen und versuchen, einen Trost darin zu finden, dass sie sagen, na ja, Gott handelt halt zu seiner Zeit. Ich habe hier ein dringendes Anliegen, Druck und bete und Gott macht nichts. Und jemand sagt, ja, der Herr, die Wege des Herrn sind unergründlich. Der Herr handelt halt zu seiner Zeit. Vielleicht hat der Herr etwas Besseres für dich vor. Habt ihr das schon mal gehört? Schon mal selber gedacht, ne? vielleicht soll ich das gar nicht kriegen. Jedenfalls eiert man da irgendwann rum und merkt, eins auf jeden Fall funktioniert nicht. Ich kann mich da nicht so richtig drauf verlassen. Ich bete, aber ich weiß gar nicht richtig. Mann, ich bete im Glauben, aber es funktioniert auch nicht richtig. Was ist das bloß? Was machen wir denn jetzt? Sagen wir am besten, beschäftigen wir uns nicht weiter damit, macht bloß Zweifel, tut nicht gut, denkt was anderes. Nee, wir gucken jetzt das genau mal an. Was ist da los? Ich möchte euch etwas sagen. Tatsächlich, mir ist in der intensiven Beschäftigung, ich habe mich selten so sehr mit nur wenigen Versen beschäftigt, etwas aufgefallen. Tatsächlich, liebe Leute, ist dieser Text nicht gut übersetzt ins Deutsche. Von Martin Luther nicht. Nee, noch nicht. Von Martin Luther nicht, von der Guten Nachricht nicht. Die allerbeste Übersetzung, wieder mal, muss ich sagen, habe ich in der Basisbibel gefunden. Nein, das stimmt nicht. Die allerbeste habe ich in der englischen Version gefunden. Ich habe mir das in allen Varianten angeguckt, auch im Hebräischen, so interlinear. Und es ist ja so, selbst wenn du Hebräisch lesen kannst, das, was du gelernt hast, was das bedeutet, ne, du hast ja trotzdem kein hebräisches Sprachgefühl. Du musst wirklich rausfinden, was ist das? Die beste Übersetzung dieses Textes, befiehl du deine Wege, ne, dieses lass Gott mal machen, befiehl das Gott an, sagt etwas ganz anderes aus. Also es ist die New International Reader's Version. NIRV abgekürzt. Ich sage da kurz was zu. Das müssen wir mal klar machen. Wir haben uns daran gewöhnt, Deutschland baut die besten Autos und hat die besten Theologen. So ist das. Das mit den besten Autos wackelt gerade ganz schön. Was viele nicht mitbekommen haben, ist, die besten Theologen haben wir schon lange nicht mehr. Na, tatsächlich, also an den Universitäten, die deutsche Theologie, das war früher weltweit maßgebend und prägend. Das ist heute nicht mehr der Fall. Auch in der Erforschung der Bibel, in der weiteren Erforschung der Texte und der tiefen Bedeutung machen uns die Amerikaner und die Briten etwas vor. Die weltweit führenden Theologen sind zurzeit Amerikaner und Briten. Und das nicht, weil sie irgendwelche liberalen Spinner sind, sondern weil sie wirklich weiter forschen und gucken, auch in der Bibelübersetzung. Und jetzt kommt die New International, da muss ich noch was zu sagen. Halt, spannend ist, die sind sich nicht zu schade. Die haben die Bibel übersetzt und haben dann gesagt, so, jetzt gehen wir damit in eine Grundschule und lesen sie mit Kindern der zweiten Klasse. Und die sollen uns sagen, ob sie es verstehen. Und was sie nicht verstehen, müssen wir nochmal anders übersetzen. Ist das nicht cool? Finde ich. Richtig, eine tolle Idee. Stark. Dann haben sie sich von Kindern korrigieren lassen. Also nicht, dass die Kinder sagen, so sollen wir das hören, sondern so lange gemacht, bis Kinder es verstanden haben, was da steht. So, und trotzdem noch dem Text treu. Jetzt kommt es endlich. Mayra hat schon einen zitternden Finger. Es heißt dort, find your delight in the Lord. Nicht habe deine Lust am Herrn, das ist wie so eine Aufforderung, sondern finde deine Freude im Herrn. Du suchst Freude, du suchst Erfüllung. Wo suchst du Erfüllung im Leben? Worin? Und die Anweisung ist, suche deine Freude, dein Erfreutwerden im Herrn. Das steht da. Find your delight in the Lord. Jetzt muss man schon wieder vorsichtig sein. Ich könnte jetzt sagen, suche deine Freude nicht in dem Wohnmobil. Daraus, wem gehört das jetzt eigentlich? Also, suche deine Freude nicht in dem Wohnmobil, nicht im schönen Urlaub. Suche deine Freude nicht in der Natur. Suche sie nicht in was weiß ich was, in Geld oder sonst irgendwas, sondern im Herrn. Das wäre zu einfach. So, den Herrn und alles, was er schenkt, in Konkurrenz zu setzen. Das ist töricht. Das darf man nicht machen. Dieses Find your delight in the Lord, finde deine Freude im Herrn, das setzt alles, was wir haben und was uns geschieht, an Gutem, alles Gute, in Beziehung zu Gott. Darum geht es. Alles Gute wird in Beziehung zum Herrn gesetzt. Wer ist er? The Lord, der Herr in Großbuchstaben, ist der Ich Bin. Das ist sein Name. Überall, wo in der Bibel der Herr großgeschrieben wird in Großbuchstaben, steht dahinter der Gottesname Ich Bin. Finde deine Freude, dein Erfreutwerden in dem Ich Bin, in dem, aus dem alles kommt, der Quelle allen Lebens. Und das heißt auch, das, was der Apostel Paulus im Römerbrief sagt, sagt er da sehr schlau, er sagt, die Menschen heute verwechseln den Schöpfer mit dem Geschaffenen. Sie beten das Geschaffene an, anstatt den Schöpfer. Sie suchen ihre Freude in all diesen äußeren Dingen, als seien sie die letzte Antwort. Sie sind es nicht. Das Erste ist, suche deine Freude auch nicht in den Lösungen deines Problems, in der Lösung deines Problems, das du gerade hast, sondern zuallererst in ihm selbst, persönlich. Wie sagt es Nehemia zum Volk Israel, als es weinte, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Find your delight in the Lord. Ich finde das eine schöne Übersetzung. Marlene, was sagst du als Englischlehrerin dazu? Ist schön, ne? Findest du? Ja, habe ich gehofft. Genau. Find your delight in the Lord. Then he will give you everything your heart really wants. Dann wird er dir alles geben, was dein Herz wirklich will. Was ist das eigentlich? Wenn du dich in der Suche nach Erfülltheit, nach Freude, nach dem Herrn ausstreckst, wird das dein Herz verändern. Wetten das? Es wird dein Herz verändern. Und es wird die Wünsche deines Herzens verändern. Es ist doch vollkommen logisch, dass wenn du sagst, okay, ich freue mich daran, genug Geld zu haben, lecker Essen, schöne Wohnung und schönen guten Urlaub und so weiter, freue ich mich dran. Ich weiß aber, wo es herkommt und ich danke Gott. Oh Gott, was ich dir danke, dass du mir das Leben schenkst. Wow. Und weil ich weiß, du bist da, du bist es, du bist es. Du bist die Quelle des Lebens, die sich mit mir verbündet hat. Darum ändern sich jetzt meine Wünsche. Sie ändern sich. Wohin sie sich ändern, wohin gehen sie sich ändern, dazu komme ich gleich noch. Es ändert sich mein Herz. Im Fortgang des Psalms wird das deutlich werden. Und jetzt kommt der Knaller, finde ich, in der Übersetzung, nämlich von befiehl du deine Wege, was wir ja so verstehen wie vertraue Gott. Ne? Vertraue Gott, so verstehen wir das ja. Befiehl deine Wege, befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue dem Herrn. So übersetzen wir es, oder? Heißt was ganz anderes. Da steht Englisch, und das ist richtig übersetzt, nach intensiver Forschung, Mayra, commit your life to the Lord. Commit ist was ganz anderes als Vertrauen. Ein Commitment ist ein sich übergeben, ist eine sein Leben übergeben, eine freiwillige Selbstverpflichtung, kann man sagen. Marlene, stimmst du mir dazu? Ein Commitment, eine Hingabe. Ne? Ja, du bist heute hier, musst mir ein bisschen helfen. Ist eine Commitment, ist eine Hingabe, eine freiwillige Selbstverpflichtung, ein Übergeben. Ganz genau übersetzt heißt es aus dem Hebräischen, wälze deinen Weg auf den Herrn. Puh. Ja. Warte mal, es ist was völlig anderes, ob ich vor mich hin lebe, mein Leben habe, meine Bedürfnisse, meine Wege, meine Pläne, was ich vorhabe, meine Probleme habe, deren Lösung ich erstrebe. Oder, und bitte Gott, hilf mir hier, hilf mir da, lass das gut gehen, verhindere das und so weiter. Es ist was völlig anderes, ob ich so sage, befiehl du deine Wege, oder ob ich sage, ich übergebe dir meine Wege, mein Leben. Und das ist eine Frage, die ich euch stelle. Habt ihr das gemacht? Habt ihr den Weg dem Herrn übergeben, bevor ihr den ersten Schritt geht? Was bedeutet das eigentlich? Dazu komme ich gleich auch nochmal. Es geht weiter. Was bedeutet es, A, seine Freude im Herrn zu finden, dem Herrn seinen Weg zu übergeben, sein Leben zu übergeben, bevor ich den ersten Schritt gehe? Wir müssen aufpassen, wenn wir mit Gott leben, dass wir ihn nicht wirklich ernsthaft, wirklich nicht zu einem Wunscherfüller machen, zu einem reinen Problemlöser. Nun, er hat einen Weg für uns und möchte, dass wir ihm den Weg, der vor uns liegt, übergeben. Hast du das gemacht? Das finde ich eine ganz wesentliche Frage. Habe ich das gemacht? Und was können wir dann erwarten? Komme ich gleich noch zu. Und dann heißt es eben, in dem zweiten Satz heißt es nicht, wie wir es kennen, er wird's wohl machen. Dieses er wird's wohl machen steht da gar nicht. Ja? Er wird etwas zustande bringen, steht da. Nicht er wird es gut machen, er wird es schon hinkriegen, er macht das schon gut, sondern er wird etwas zustande bringen. Ja? Here is what he will do if you trust in him. Und er wird Folgendes tun, wenn du ihm vertraust. Doppelpunkt. Wenn du deinen Weg ihm übergeben hast. Er wird den Lohn für dein gottesfürchtiges Leben wie die Morgenröte leuchten lassen. Er wird den Nachweis deines ehrlichen Lebens wie die Mittagssonne strahlen lassen. Jetzt sagt ihr, na toll, da kann ich mir keinen Urlaub von leisten. Und ein Wohnmobil, wem gehört das eigentlich? Ein Wohnmobil, auch der arme Kerl, dem das Wohnmobil gehört, der traut sich nachher nicht einzusteigen. Ich sehe das schon kommen. So. Also ist nichts gegen das Wohnmobil, das ist ein schönes Ding. So, ja. Manche sagen auch, warte mal, das funktioniert aber ja doch gar nicht. Ne? So, ich lebe als Christ und halte mich an die Gebote Gottes und so weiter und trotzdem geht es mir nicht immer gut und trotzdem funktioniert nicht alles und trotzdem werde ich krank und trotzdem habe ich offene Fragen und so weiter. Funktioniert ja gar nicht, stimmt ja gar nicht, stimmt ja auch nicht die Übersetzung. Warte mal. Lass uns mal einen Blick werfen auf Menschen, die ihr Leben Gott übergeben haben. Wirklich ihren Weg Gott übergeben haben. Und ihr Leuchten. Wir sagen nicht, das ist nicht das Zeugnis der Gemeinde Jesu Christi, dass sie sagt, oh, pass mal auf, ich kann dir mal ein tolles Beispiel nennen, da hat jemand sein Leben Jesus gegeben und jetzt schwimmt er im Geld. Ich kenne da jemanden, der hat sein Leben Jesus gegeben und er ist nie wieder krank geworden, er ist jetzt 164. Ja. Ich kenne jemanden, der hat sein Leben Jesus gegeben und alles ist gut gegangen. Alles, was er sich vorgenommen hat, hat geklappt. Wow! Das stimmt ja gar nicht. Das sind ja gar nicht die Geschichten. Die Menschen, die leuchten, die ihren Weg übergeben haben, und committed haben, hingegeben haben, das waren ganz andere Geschichten. Das waren Leute wie Mutter Teresa. Tatsächlich. War die reich? Hatte die keine Probleme? Aber sie leuchtet bis heute. Wisst ihr, wer auch witzigerweise, obwohl er gar kein Christ war, genauso gelebt hat und sich nach den Worten Jesu ausgerichtet hat und gesagt, ich lebe so, wie Jesus es in der Bergpredigt gesagt hat und ich rate der Welt, es so zu tun. Wer? Mahatma Gandhi. Genau, ein Buddhist. Der war arm. Der hat schlimmste Sachen durchgemacht. Das war kein leichtes Leben. Aber leuchtet er oder nicht? Franz von Assisi. Das waren arme Leute. Die Geschichten, die wir erzählen, sind oft Geschichten von Wegen, die durch, wie sagt man, Blut, Schweiß und Tränen gegangen sind. Aber leuchten. Und jetzt Vorsicht, liebe Leute, das müssen wir jetzt wissen. Das ist das Versprechen Gottes. Dein Weg und dein Leben wird leuchten, wenn du es mir übergibst. Es wird vielleicht schwer werden. Ich werde dich schwere Wege führen. Aber es wird leuchten. Du wirst Schmerzen erleiden. Aber es wird leuchten. Und wisst ihr, das ist genau die Geschichte, die mit Jesus anfing. Nochmal eine Einladung. Wie hießen nochmal die drei Worte, die Jesus seinen Jüngern als erstes gesagt hat? Folge mir nach. Übergib mir deinen Weg ab jetzt. Zeig mal das Bild bitte. Dieses Bild, erkennt das jemand wieder? Weiß jemand, wo das herkommt? Ich war dabei, als es gemalt wurde. Das ist so groß, ungefähr fast so groß wie die Leinwand hier gewesen. Wurde während des Willow Creek Kongresses 2003 in Nürnberg auf der Bühne während eines Vortrages gemalt. Sehr cool. Am Ende war es fertig. Mark Dimel heißt der Künstler. Er hat die durchbohrte Hand Jesu gemalt und die sagt, komm, folge mir nach. Diese Hand gibt es nicht ohne die Löcher des blutigen Löcher des Kreuzes. Ne? Sag, folge mir. Bitte, liebe Freunde, lasst uns darüber nochmal nachdenken. Ich habe in dieser Zeit, ich habe es genossen, letzte Woche nicht so viel zu haben und habe über mich selber nachgedacht. Dann natürlich, ich kann ja nicht predigen, ohne über mich selbst nachzudenken. Ne? Habe gedacht, was ist das eigentlich bei mir gewesen? 18 Jahre Depression, habe ich euch von erzählt. Und in den 18 Jahren war ich nicht krankgeschrieben oder sowas, sondern ich habe durchgearbeitet. Ich war nur einmal 3 Wochen war ich raus aus dem Dienst. Warum? Ich habe das im Gebet gefragt, warum habe ich das überlebt eigentlich? Warum konnte ich eigentlich weitermachen? Und ich muss im Rückblick sagen, ich freue mich darüber, dass der Heilige Geist tatsächlich in mir angerührt hat, dass ich das Richtige wollte und nicht das Falsche. Dass ich nicht die ganze Zeit gekämpft habe damit, ne, wie viel Geld ich verdienen könnte oder was ich noch. Sondern dass er sagte, du hast aber deinen Weg mir anvertraut und ich habe deinen Weg beglaubigt und dich zu meinem Verkündiger gemacht mit Depressionen. Ich habe gepredigt und bin zu Hause zusammengebrochen. Frag mal Alexandra. Ihr hättet das nicht gemerkt. Ich hätte jetzt verwirrt. Ne? Ich würde dann nach Hause gehen und da sitzen und 12 Stunden Fernsehen gucken und mich nicht mehr bewegen können. Was ist das? Boah, ich dachte im Rückblick, ich danke dir, dass ich trotz meines Zustandes leuchten konnte. Das kannst du auch. Wer von uns hat schon die optimalen Verhältnisse jetzt gerade? Wer von uns hat jetzt gerade schon die optimalen Verhältnisse in allen Bereichen des Lebens? Wohl kaum jemand. Na, Rudi vielleicht da hinten. Und wie viele von uns denken, ich kann nicht leuchten, mein Weg kann nicht leuchten, aus meinem Leben kommt nichts raus, solange das und das nicht anders ist. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst jetzt schon leuchten. Er wird Folgendes tun. Er wird den Lohn für dein gottesfürchtiges Leben wie die Morgenröte leuchten lassen. Wisst ihr, das müssen wir auch nochmal klar machen. Lohn ist in der Bibel durchaus ein Thema. Das muss man unterscheiden von Verdienst. Es gibt 2 Sachen. Was ich mir verdiene, das ist dieses Pharisäertum gewesen zur Zeit von Jesus. Ne? Habe ich Anspruch drauf vor Gott? Quasi, nee, aber Lohn gibt es. Er sieht das. Er sieht diese Hingabe. Und er sagt, es wird sich lohnen. Ja? Der Lohn, der wird leuchten. Und der Nachweis deines ehrlichen Lebens, weil du es nicht nötig hast, unehrlich zu leben, weil du deine Freude im Herrn gefunden hast, wird er wie die Mittagssonne strahlen lassen. Find your delight in the Lord. Finde deine Freude im Herrn, in der Quelle des Lebens selbst. Folge mir nach, sagt Jesus. Wir sitzen heute hier, weil 12 Männer ihm gefolgt sind, von denen einer nicht den Märtyrertod gestorben ist. Es war die Anfangszeit. Es müssten nicht alle den Märtyrertod sterben, aber viele sind ihn gestorben. Und für viele ist Glaube auf dieser Welt auch heute keine Kleinigkeit, sondern eine Sache, die das ganze Leben fordert. Wir leben in sehr bequemen Verhältnissen heute als Christen. Und umso mehr lasst uns hören, wenn er sagt, commit your life to the Lord. Übergib dein Leben dem Herrn, folge mir nach. Und folge mir nach bedeutet, Jesus, sage mir, wo du lang gehst, sage mir, wie Leben geht. Zeige mir, worum es geht, zeige mir, worum es nicht geht. Und ich werde dir folgen. Warum? Weil du du bist, weil du der Herr bist, weil du der Ich Bin bist, weil du weißt, was gut ist. Besser als ich, viel besser als ich. Und ich werde dir folgen, auch dann, wenn das, was ich mir hier von Herzen wünsche, nicht bekomme, nicht kommt. Ich werde dir folgen, denn du wirst mein Leben am Ende zum Leuchten bringen und in die Ewigkeit bringen. Amen.